you might have seen these images of white South Africans being welcomed into the United States as refugees under the Trump administration. Well, I had just finished reporting and talking to refugees who were stuck because of the refugee suspension. So coming off of that to then seeing an executive order where, oh, wait, there is going to be exceptions. Oh, it's Afrikaners. That made it even more striking.
So the Afrikaner, they've always been known as people that created apartheid, right? And now suddenly they were the people who the most powerful man in the world is saying are so persecuted, they get refugee status.
It shows the president's willingness to also lean into conspiracy theories as well and amplify them.
It's a genocide. White farmers are being brutally killed and their land is being confiscated in South Africa.
There are no mass killings of white people on farms or otherwise in South Africa. South Africa is a violent place in general. The murder rate is upwards of 45 murders per 100,000 people. Just to put that in perspective, it's 6 per 100,000 in the U.S. So yes, there have been violent murders on farms, but nowhere near sort of the number that anyone would think would approach genocide. And there is no confiscation of land. Half of South Africa is white-owned farms, essentially. Even though the white population is only 7%, what the government did do that really caught Trump's eye this year was a measure that would allow the government to take land without providing compensation. When it's in the public interest could be building a road, public interest could be land is lying fallow, no one's doing anything with it. But even if they wanted to do that, it's still subject to judicial review. It has to go to the courts, and the courts ultimately have to decide. But there's this sort of existential feeling among Afrikaners that we are in threat, and that's where it comes from. As you know, I covered race before coming out to South Africa. I covered race in the U.S. for years. During Trump's first term, Trump's political identity was in part built on sort of this idea that he was going to be the one to sort of like save the forgotten or the slipping, the fading white man. For me, it was just almost like a light went off that this sort of makes sense, you know, when you look at that political identity. It appeals to those who are concerned about who we're bringing into this country and what it's doing to the demographics and the demographic shift.
Farmers are being killed. They happen to be white, but whether they're white or black makes no difference to me.
The follow-up, you know, to that statement would be, if it's just about the killing of these white South Africans, then why not also create a carve-out or accept refugees from Sudan that are currently suffering war and at times fleeing for their lives?
Some of the criteria are making sure that refugees did not pose any challenge to our national security and that they could be assimilated easily into our country.
It's saying, essentially, we believe that these folks belong in America.
Yeah.
And, you know, those other populations, those other nationalities that I mentioned, you know, do not.
People who do get killed, unfortunately, through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people. And we have now
the
been utilized.
The farmers are not black. I don't say that's good or bad, but the farmers are not black.
You're saying it's not true that some white farmers have been murdered? No, it's not true that there is a genocide against white farmers.
Okay, whatever you call it, have white farmers been murdered?
Actually, how many How many white farmers have been murdered?
I don't know. Several. I mean, they asked.
No, no. How many?
I don't know. Several.
I know why you don't know. Because those numbers don't exist broken down by race.
Le territoire est une place composée d'une part d'un ou deux points d'attention, le nid et le poste de champ, et d'autre part d'une périphérie. Beaucoup d'observateurs ont noté la curiosité que nombre d'oiseaux manifestent les uns vis-à-vis des autres. Les chercheurs qui observaient les parulines des prés ont noté, en 1978, que sur 155 cas d'intrusion, 122 n'avaient visiblement pour motif que de regarder l'occupant manger, construire son nid ou nourrir ses jeunes.
Afrikaners get an easy pass and refugee programs for the remainder of the world are shut off. And you can't say to the American public that we should apply this statute in an even-handed way.
No, I think it should be applied in a way that we shouldn't be shocked. It should be applied in the national interest of the United States. Our immigration policy should be based on the national interest of the United States, period, end of story. If there is a subset of people that are easier to vet, who we have a better understanding of who they are and what they're going to do when they come here, they're going to receive preference, no doubt about it. There are a lot of sad stories around the world, millions and millions of people around the world. It's heartbreaking. We cannot assume millions and millions of people around the world. No country can. This notion that somehow we have to accept anyone who wants to come to the United States is absurd. No country in the world has an immigration policy like that.
Recent terror attack in Boulder, Colorado, has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted, as well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. We don't want to.
and opinions on campus.
What affected me most about Dr. King's reaction to his home being bombed was his comment, "Remember that if anything happens to me, there will be others to take my place." After seeing so many cowering billionaires, media moguls, law firms, politicians, and other universities bend their knee to an administration that is systematically strip-mining the U.S. Constitution, it is inspiring to me to see Harvard University take a stand for freedom.
En 1935, Frank Chapman observe des mannequins à col d'or dans l'île de Barrow, Colorado. Ces oiseaux déblayent des espaces sur le sol de la forêt qui deviennent des cours, formant une constellation de sites et qui, du fait de leur proximité, sont plus visibles par les femelles. Le succès du système de cours de mannequins est basé sur une observance rigide de droits territoriaux. Cette reconnaissance des frontières vaut pour loi et ordre. On ne perd pas de temps ni d'énergie dans des disputes futiles ou des conflits non nécessaires. Et les oiseaux peuvent se consacrer à gagner l'attention des femelles, à présent l'objet majeur de la vie.
One thing I'd love for the American media to do a little bit more is really go to a migrant community where you have, say, 60% legal immigrants and 40% illegal immigrants. The level of chaos, the level of violence, the level of, I think, truly pre-modern brutality that some of these communities have gotten used to. Whatever law was written, I think it vests us with the power to take very serious action against this. It's bad.
Do you worry sometimes that in focusing on sablefish and all these things that are important for your constituents, you might be missing the broader question of what is happening to this country?
I think I get my strength to do the hard things on the big things by knowing that I can help the fishermen back home. But I can't lose sight that that fisherman that's counting on me is also counting on being free in this country.
Democracy is not self-executing. It requires people, judges and people in the Justice Department and people throughout the government who take an oath to uphold the Constitution. When that isn't happening, we start drifting into something that is not consistent with American democracy. it is consistent with autocracies. We're not there yet completely, but I think that we are dangerously close to normalizing behavior like that.
Recouvrements sont délibérément émis en sorte de recouvrir le moins possible le spectre utilisé par les autres. Et lorsque les chants qui se recouvrent occupent le même champ de fréquence, on remarque que les chanteurs ajustent le temps d'émission à une échelle ou autre. Il n'y a donc ni cacophonie, ni intervalle de silence, mais une partition faite de relais et de reprises. Les recouvrements montrent qu'il s'agit d'une coordination activement produite. À une exception, le rouge-gorge européen suit la règle de ségrégation. Il attend le silence pour entamer son chant. L'attitude du rouge-gorge, en même temps, rend d'autant plus convaincante l'idée selon laquelle les oiseaux auraient tout aussi bien pu choisir, parce que c'est une option possible, d'utiliser les espaces de silence pour entamer chacun leur chant. Le chevauchement temporel contrôlé n'est donc pas dû à une indisponibilité du silence, mais témoigne d'une véritable partition sur le mode de la composition polyphonique. Se douter que de multiples agencements doivent s'être défaits et reformés, que bien d'autres déterritorialisations et reterritorialisations ont dû être mises en œuvre, d'autres partitions jouées, d'autres compositions possibles. Les oiseaux de chacune des espèces impliquées ont sans aucun doute leur raison de chanter et de le faire avec d'autres, et sans doute aussi ne sont-elles pas nécessairement les mêmes. De transport, d'exaltation et d'activation de puissance, de courage, d'importance et d'enthousiasme, de respect des formes, d'accord magique ou de célébration de fin de jour.
Thank you. habe das Meer immer nur von hier aus gesehen, dort von diesem Fenster aus, dem einzigen mit Blick aufs Meer, sieht man so wenig. Ist das Meer anderswo schön?
Nur anderswo ist es schön. Das Meer, das wir sehen, weckt in uns stets die Sehnsucht nach dem Meer, das wir nie sehen werden.
Meine Schwester, alles in mir ist Trauer. In meiner Seele ist Dezember. Ich bemühe mich, nicht zum Fenster zu sehen. Ich weiß, von dort aus sieht man Berge in der Ferne. Und ich war glücklich jenseits der Berge, früher. Ich war noch Kind. Ich pflückte den ganzen Tag Blumen und bevor ich einschlief, bettelte ich, sie behalten zu dürfen. Ich weiß nicht, was daran so unwiederbringlich ist, dass ich am liebsten weinen würde. Dies konnte nur fern von hier geschehen. Wann endlich wird Tag?
Ist das so wichtig? Es wird immer Tag. Auf die immer gleiche Weise. Immer, immer wieder.
Ich betrachte euch beide, aber ich sehe euch nicht eigentlich. Mir ist, als hätten sich Abgründe zwischen uns aufgetan. Um euch wirklich sehen zu können, muss ich mich von der Vorstellung freimachen, dass ich euch sehen kann. Dieser warme Windhauch ist im Inneren, dort, wo er die Seele berührt, kalt. Ich müsste jetzt spüren, wie mir unwirkliche Hände übers Haar streichen. Dieser Geste bedient man sich, wenn man von den Sirenen spricht. Gerade noch, als ich an nichts dachte, dachte ich an meine Vergangenheit.
Auch ich habe wohl an die meine gedacht.
Ich wusste schon nicht mehr, woran ich dachte. Vielleicht an die Vergangenheit anderer, an die Vergangenheit wunderbarer Menschen, die nie existiert haben. Neben dem Haus meiner Mutter floss ein Bach. Doch warum floss er dort? Nicht weiter weg oder näher? Aus welchem Grund ist etwas das, was es ist? Gibt es dafür einen Grund, so wirklich und wahrhaftig wie meine Hände?
Hände sind weder wirklich noch wahrhaftig. Kontinente spielt. In meiner Seele ist immer Ferne. Vielleicht, weil ich als Kind am Meer hinter den Wellen herlief. Ich nahm das Leben an der Hand, zwischen den Felsen, bei Ebbe, wenn das Meer seine Hände über der Brust verschränken scheint, und zu schlafen wie eine Engelsstatue, damit niemand es je mehr betrachte.
Eure Worte erinnern mich an meine Seele.
Vielleicht, weil sie nicht wahrhaftig sind. Ich weiß kaum, dass ich sie sage. Ich spreche sie in einer Stimme nach, die ich nicht höre und die sie mir dennoch zuraunt. Doch muss ich tatsächlich am Meer gelebt haben. Ich liebe alles, was wogt. Ich verspüre wogende Wellen in meiner Seele. Wenn ich gehe, wiege ich mich. Ich ginge jetzt gern. Unterlass es aber, denn es lohnt nie der Mühe, etwas zu tun, vor allem nicht das, was man tun möchte. Die Berge ängstigen mich. Wie nur können sie so reglos sein und so hoch? Sie müssen ein steinernes Geheimnis haben, das sie beharrlich leugnen. Wenn ich mich aus diesem Fenster lehnte und keine Berge mehr sehen könnte, lehnte sich einen Augenblick lang jemand aus meiner Seele, indem ich mich glücklich fühlte. Ich lebte zwischen Felsen und sah hinaus aufs Meer. Der Saum meines Rockes war kühl und salzig, wenn er gegen meine nackten Beine schlug. Ich war jung und wild. Heute habe ich Angst, gewesen zu sein. Die Gegenwart gibt mir das Gefühl, zu schlafen. Erzählt mir von den Feen. Ich habe nie jemanden von ihnen sprechen hören. Das Meer war zu groß, um an sie denken zu können. Es tut gut, im Leben Kind zu sein. Wart ihr glücklich, Schwester?
Wenn jemand singt, kann ich nicht bei mir sein. Ich darf mich nicht erinnern können. Dann verändert sich meine ganze Vergangenheit und ich beweine ein totes Leben, das ich in mir trage und nie gelebt habe. Es ist immer zu spät zum Singen und immer zu spät auch zum Nichtsingen.
Bald wird Tag, schweigen wir, das Leben will es so. Bei meinem Geburtshaus lag ein See. Ich ging oft hin und setzte mich am Ufer auf einem Baumstamm, der halb ins Wasser ragte. Ich setzte mich ganz vorn hin, streckte die Zehen nach unten und benetzte meine Füße. Betrachtete dann ausgiebig ihre Spitzen, sah sie aber nicht wirklich. Ich weiß nicht warum, aber mir scheint, es hat diesen sie nie gegeben. Erinnere ich mich an ihn, ist mir, als könnte ich mich an nichts erinnern. Wer weiß, weshalb ich die sage und ob ich es war, die erlebt hat, woran ich mich erinnere?
Am Meer sind wir traurig, wenn wir träumen. Wir können nicht sein, was wir sein möchten, denn was wir sein möchten, möchten wir immer in der Vergangenheit gewesen sein. Wenn die Welle ausläuft und die Gischt zischt, ist es, als sprächen tausend winzige Stimmen. Die Gischt scheint nur für den erfrischend zu sein, der sie für eins erachtet. Alles ist vieles und wir wissen nichts. Wollt ihr, dass ich euch erzähle, was mir am Meer träumte?